Also ich bin ja sehr stark tatsächlich so erzogen worden, so von wegen, stell dich nicht so an. Ja, das passt schon. Mach mal. Ja, also da wurde nie, also jammern war eigentlich verboten. Ja, heute, und das ist nicht gut, ja, das, da, damit tragen, trägt meine Generation, trägt natürlich damit Themen mit sich um, weil halt alle Ängste, Sorgen und so weiter immer unterdrückt worden sind. Heute kommen die raus, deswegen sind die Psychiater voll und heute setzt man sich mit dem Thema ganz anders auseinander und das ist total wichtig. Ja, also auch am Ende für den Erfolg eines Unternehmens, weil je mehr die Menschen mit sich selbst im Reinen sind und sich verstehen und quasi ihre erziehungstechnischen Themen gelöst haben, desto erfolgreicher, effizienter können sie auch heute eingesetzt werden.
Im Online-Marketing arbeiten wir ganz, ganz selten alleine und das ist gut so. Am allerbesten funktioniert es im Team. Aber wo viele kluge Köpfe aufeinandertreffen, kommt es halt manchmal auch zu Reibereien. Und ein wichtiger Teil für deinen Erfolg im Marketing ist, dass das Team gut zusammenarbeitet und gut ineinander greift. Und genau darüber sprechen wir heute, über Teamführung, nicht nur im Online-Marketing, sondern ganz grundsätzlich. Wie sieht's aus, wenn mehrere Menschen, vielleicht Exzentriker, zusammentreffen und gemeinsam Großes machen wollen? Wie geht das am besten? Und wer spricht da? Ja, also das bin jetzt zum einen ich, die Sarah, und mit mir hier sitzt der Patrick.
Apropos Exzentriker, oder was war das jetzt für eine Überleitung? Fantastisch.
Ich habe es nicht Nerds genannt. Oder so.
Ach, Sarah, ich freue mich sehr, denn ich finde, gerade in unseren Zeiten, wo halt auch viel über die neuesten Technologien gesprochen wird, ist die Führungsarbeit mit der dahingehenden Kultur sehr, sehr wichtig. Und niemand anders als unser Gast heute hat so viele unterschiedliche Kulturen kennengelernt. Das sind Unternehmen, die sowohl produkt- als auch digitalisierungsseitig mehr als positiv eskaliert sind. Nicht zu erwähnen unter anderem AOL, Microsoft, davor auch L'Oreal und dann mit dem Thema Realtime-Bidding und Criteo im Native Advertising komplett eskaliert. Alexander Gößwein, wir dürfen ihn auch Alex nennen. Schön, dass du da bist. Fantastisch. Gerne führ doch mal mein Intro weiter aus und erzähl, wer bist du und was machst du und warum liebst du, was du tust?
Ja, Patrick, vielen Dank für die schöne Intro. Schön, mit euch hier an einem kalten April-Montagmorgen zusammenzusitzen. Ja, also ich bin ja die letzten Jahre in einer sehr stark corporate geprägten Welt beruflich unterwegs gewesen und bin nach 11 Jahren, vor 2 Jahren bei Criteo, nach 11 Jahren ausgestiegen. Nachdem mir die Welt dort auch wieder zu corporate tatsächlich wurde und habe seitdem einige Themen auf meiner Bucketliste umgesetzt und realisiert und habe jetzt vor kurzem tatsächlich noch eine Coaching-Ausbildung angefangen. Insofern liegt mir das Thema Coaching, Teams, Führungskräfte sehr, sehr nahe und habe ich letztendlich die letzten 15 Jahre auch gemacht. Also ein sehr, sehr, sehr spannendes Thema, dass mich, je älter ich werde, wir kennen uns ja auch schon länger, bin etwas älter als ihr. Insofern hat mich das die letzten Jahre sehr stark begleitet. Mhm. Teams aufbauen, Teams führen. Und das ist natürlich das eines der spannendsten Themen neben den klassischen
Marketing. Ja, total spannend. Also auch gerade mit der Vita, die wir gerade schon angeschnitten haben. Vielleicht kommen wir über die Aufnahme weg auch nochmal zu einzelnen Stationen, die dich dann auch bis heute inspirieren vielleicht oder auch motivieren, was nachzumachen oder ganz anders machen zu wollen. Ganz kurzer Einblick, bedeutet das Ziel der Ausbildung zum Coach, siehst du dich dann perspektivisch so als Interimsbegleiter, um eine entsprechende Führungskultur aufzubauen oder was ist da dein Plan?
Der Plan ist ein bisschen aus meiner persönlichen familiären Umfeld entstanden. Ich habe 2 ältere Töchter, 21 und 18 und die kommen natürlich mit den tatsächlich Themen der 18- und 20-Jährigen auch immer mehr um die Ecke. Teilweise auch sehr ernsthafte, seriöse Themen, Ängste, Zwänge. Im Zusammenhang mit diesen Ängsten habe ich mich sehr stark mit dem Thema Coaching ausgebildet. Da geht es natürlich sehr stark um die Erziehung. Ja, geht los bei den Eltern, aber letztendlich hast du das Gleiche auch im Team. Ja? Weil du hast ja immer Persönlichkeiten um dich rum, die alle ihre Geschichten mit sich bringen. Und ihr kennt das wahrscheinlich alle, dass ihr manchmal auf Sachen reagiert und getriggert werdet, wo ihr sagt, boah, was geht jetzt los? Wie kommt es jetzt zu dieser Reaktion? Und das Gleiche gilt natürlich auch für deine Teams, ja, also auch für die Leute, mit denen du zusammenarbeitest. Das heißt, zu deiner Frage, ja, das Coaching begleitet einen ja eigentlich täglich im Umgang mit Menschen. Und wie ich das dann am Ende umsetze, ich weiß es noch nicht. Ja, also viele fragen mich, kannst du mal coachen, teilweise auch wirklich in Unternehmen reingehen. Das Thema wird ja immer spannender. Also es kann, es ist noch offen.
Ja, okay, spannend.
Ich finde es auch wahnsinnig spannend, wenn wir uns anschauen, dass wir ja nicht nur sozusagen horizontal innerhalb eines bestehenden Teams so unterschiedliche Charaktere, Ansprüche, Befindlichkeiten, nenne ich es jetzt mal, haben, sondern auch vertikal. Wenn wir uns jetzt erinnern an die in den letzten Wochen immer mal wieder so die schön die Bild-Zeitung durchs Netz getrieben hat, so diese Generation Z, die dann weint, weil sie eine 40-Stunden-Woche haben muss, und dann regen sich natürlich die ganzen Boomer despektierlich auf, die ganzen Weicheier da draußen. Also da steckt ja wahnsinnig viel Konflikt drin in extrem unterschiedlichen Ebenen, die wir jetzt schon haben und die aber, glaube ich, noch viel, viel extremer werden. Wie seht ihr das?
Ja, aber ganz ehrlich, die Boomer haben einfach extrem ineffizient gearbeitet, wenn sie 40 Stunden die Woche brauchen, eine Aufgabe zu lösen. Also da kann ich auch gut kontern. Also wenn ich mir da die Arbeitsgeschwindigkeit angucke, ich glaube, da kann man einfach viel cleverere Modelle finden. Ich meine, wir haben das ja auch immer wieder angeschnitten, auch gerade das Thema KI stößt ja auch völlig neue Themen auf, wie gehe ich anders mit Honoraren um, mehr ergebnisorientiert, und so sollte unsere Arbeit aussehen. Ja. Also das...
Ich finde das wahnsinnig.
Alex, du hast gerade das Wort triggern genutzt, das triggert mich halt, diese Diskussion. Ja. Weil ich halt unternehmerisch sehr ergebnisorientiert arbeite.
Ich finde das einen wahnsinnig interessanten Aspekt. Patrick und ich waren vorletzte Woche auf einer Veranstaltung, und da wurde eine der Speakerinnen gefragt, die eine Agentur vertreten hat, die sehr stark KI einsetzt. Naja, wie hat sich denn das Pricing-Modell verändert? Und da war eben genau das, wir müssen umdenken. Wir müssen nicht sagen, wie viele Stunden saß da jemand dran, sondern was kam da raus? Und das ist natürlich ein riesen Switch auch im Mindset. Alex, wie erlebst du so dieses Mindset mit dem neuen Arbeiten, vielleicht auch über die Generationen hinweg? Wo siehst du da die größten Konflikte beziehungsweise die größten Chancen? Sehen wir es mal positiv.
Ja, also ich glaube erstmal, wir sehen es ja schon, wie emotional Patrick gerade wurde. Also das ist Zündstoff dahinter zwischen den Generationen, und das ist auch gut so. Ich glaube, am Ende geht es um Kommunikation. Also wie kann ich gut kommunizieren und wie bin ich mit mir selbst im Reinen bei der Kommunikation? Und was dein Thema angeht, sage ich, ja klar, am Ende geht es um Ergebnisse. Ich glaube, das war früher schon so, das ist auch heute noch so. Aber heute ist die Arbeitseinstellung vielleicht nicht unbedingt eine andere, aber heute ist halt das Persönliche viel wichtiger, als es früher war. Und ich glaube, dass das extrem wichtig ist und immer wichtiger wird, weil wir ja auch gerade in den letzten Jahren mit Corona gesehen haben, auch wie viele persönliche Themen da hochgekocht sind. Ja, also alle Psychiater sind ausgebucht, du hast keine Plätze mehr. Also es ist schon wichtig, dass wir uns neben dem Job auch mit uns selbst beschäftigen und dass wir
richtig kommunizieren. Ich glaube, das ist wahrscheinlich genau das, was du sagst. Warum sind die meisten Psychiater ausgebucht? Nicht, weil Menschen heute psychisch so viel kranker sind. Ich meine, hallo, die Nachkriegsgeneration, sondern weil Menschen vielleicht einfach besser hinschauen und mehr Blick haben für, was ist denn los bei mir und wie fühle ich mich? Also, dass einfach der Fokus ein anderer geworden ist. Ich glaube nicht, dass es daran liegt, dass Menschen heute mehr Probleme haben als in den vorherigen Generationen, sondern andere Art des Hinschauens.
Oder halt auch die Enttabuisierung. Richtig. Also das merke ich halt auch deutlich. Das Social Media ein Treiber ist, dass halt doch mehr so in persönliche Schicksale Einblick gewährt wird. Also klar, manche machen das ja unangenehm und wollen dadurch Reichweite schaffen, und alle haben jetzt irgendwie eine Depression, ne? Nicht böse gemeint, aber es wird ja auch medial sehr ausgeschlachtet. Das macht es wieder sehr offensichtlich unangenehm. Aber klar, es stößt halt die Grenzen auf eines Tabuthemas. Das finde ich sehr schön auf jeden Fall, auch sehr gesund, absolut. Die Frage ist, Alex, du hast das Bild der Familie aufgemacht. Da gibt es ja sozusagen dann die Voraussetzung der flachen Hierarchie, glaube ich mal. Also, ihr seid ja auch per Du wahrscheinlich in der Familie. Und ihr seid aber in eurer Familienstruktur, korrigiere mich, ja zentral. Jetzt ist ja die nächste Variable dezentrale Führungsstrukturen, auch übers Office und Homeoffice hinweg. Wie begegnest du dem Thema?
Also ich will vielleicht gerade noch mal Sarahs Punkt aufnehmen, also auch was die unterschiedlichen Generationen angeht, was ihr gerade sagt. Also ich bin ja sehr stark tatsächlich so erzogen worden, so von wegen, stell dich nicht so an. Ja, das passt schon, mach mal. Ja, also da wurde nie, also jammern war eigentlich verboten. Ja, heute, und das ist nicht gut, ja, trägt meine Generation natürlich damit Themen mit sich um, weil halt alle Ängste, Sorgen und so weiter immer unterdrückt worden sind. Heute kommen die raus, deswegen sind die Psychiater voll, und heute setzt man sich mit dem Thema ganz anders auseinander, und das ist total wichtig. Ja, also auch am Ende für den Erfolg eines Unternehmens, weil je mehr die Menschen mit sich selbst im Reinen sind und sich verstehen und quasi ihre ihre erziehungstechnischen Themen gelöst haben, desto erfolgreicher, effizienter können sie auch heute eingesetzt werden. Ja, deswegen glaube ich, ist das ein total extremes und zentrales, wichtiges
Thema. Das macht es natürlich aber umso schwieriger für eine Führungskraft. Also wenn wir uns jetzt mal, wenn wir das so ein bisschen überspitzt anschauen, vor 50 Jahren war egal, ob gerade die Katze oder der Hund gestorben ist, wenn Arbeit war, wurde gearbeitet. Heute geht man einfach transparenter um, geht man offener um. Es gibt ja auch schon Unternehmen, die sagen, du kannst einfach anrufen, wenn du dich psychisch heute nicht fühlst, und dann kommst du halt heute nicht. Das ist ja im Prinzip der absolute Gegenentwurf zu der Arbeitseinstellung, wie du sie vorhin beschrieben hast. Was heißt das für eine Führungskraft? Also du hast ja diese schwierige Rolle immer als Führungskraft. Zum einen bist du natürlich für gewisse Erfolge verantwortlich, die auch zu liefern mit deinem Team. Und auf der anderen Seite kann das nur funktionieren, wenn jeder im Team oder nahezu jeder sich wohlfühlt. Wie kann ich dieses Spannungsfeld als Führungskraft meistern?
Also ich glaube, wenn erstmal jeder mit sich im Reinen ist, ist das die beste Voraussetzung auch für Erfolg im Job und für den Erfolg des Unternehmens. Ja, also ich glaube, das ist wirklich die absolute Grundlage. Aber ich sehe natürlich, wie du auch, da gibt es natürlich Spannungsfelder. Und aber trotzdem, wie gesagt, also mein Grundsatz bleibt, wenn die Mitarbeiter zufrieden sind und happy und mit sich im Reinen und ihre Themen geklärt haben, dann ist das unbedingt wichtig fürs Unternehmen. Und ich glaube, als Unternehmen musst du ja entsprechend ein Umfeld schaffen, wo eben auch Gehör gefunden wird für diese Themen. Weil desto glücklicher sind die Leute, und das haben wir ja heute auch ein Riesenthema, die Leute finden keine Arbeitskräfte, viele wollen gar nicht mehr arbeiten. Vielleicht liegt es auch hängt es auch damit zusammen, dass das Umfeld nicht mehr so angenehm ist.
Ja, habe ich ein schönes Zitat aufgeschnappt irgendwo von wegen, wir haben eigentlich gar keinen Fachkräftemangel, wir haben einen Mangel an smarten Unternehmen, die genau dem gerecht werden, was du gerade sagst, Alex. Also das finde ich auch eine sehr spannende These, die ja auch eher die Bringschuld auf Unternehmensseite setzt, ne? Eine Kultur aufzubauen, nicht nur zu versprechen, sondern halt auch zu halten.
Absolut. Und jetzt komme ich nochmal auf meinen Einstiegshinweis hin, was meine Historie angeht, die Corporates. Das ist natürlich ein ganz spezielles Arbeitsumfeld. Ja, und tatsächlich nicht immer positiv, ja, und gut für die Seele, ja, und für den Erfolg und für die Zufriedenheit der Mitarbeiter. Deswegen ist das, glaube ich, nochmal ein großes Spannungsfeld. Und das ist auch eine Riesenchance für Unternehmer, wirklich die entsprechenden Umfelder zu schaffen. Und ich kriege das mit, mein alter Arbeitgeber Criteo, ich glaube, auch bei Google ist es so, die bilden inzwischen ihre Mitarbeiter zu Coaches auch aus. Ja, also das Thema ist total bewusst, ja, oder wird immer bewusster, dass man eben entsprechende Umfelder schaffen muss. Ja, und dann kommt auch der Erfolg, glaube ich, am Ende.
Ich finde es ganz, ganz schwierig, so aus meiner eigenen Erfahrung zurück, wenn ich da ein bisschen zurückschaue. Ich hatte zum Beispiel eine Mitarbeiterin, die hat wirklich gut gearbeitet. Also das war toll, Arbeiten auf Augenhöhe, tolle Ergebnisse. Aber wenn wir bringen das Privatleben natürlich mit in den Job, die hat ein bisschen, nennen wir es, chaotisches Liebesleben. Und beim ersten Mal großes Drama war natürlich klar, so, hey, du hast gesehen, morgens in der Früh kam sie rein, du hast am Gesicht schon gesehen, oh, da war was. Und dann haben wir darüber gesprochen und so, und dann, wir waren da sehr auf Augenhöhe und haben uns auch über private Dinge immer mal wieder ausgetauscht. Und dann hat man natürlich auch als Vorgesetzte sagt man, okay, pass auf, wenn du dich fühlst, bleib da, wenn nicht, okay. Und du erwartest einfach mal so die ersten paar Tage nicht so viel, weil du es ja verstehen kannst. Jetzt hat sie beim ersten Mal war das noch fein. 3 Monate später wurde es dann schon so, schon wieder. Und dann wieder ein paar Wochen später schon wieder. Und ich so, okay, da muss ich tatsächlich sagen, bin ich dann auch an meine persönliche Akzeptanzgrenze gestoßen. Ich verstehe das, dass es einmal kacke geht und dass man auch mal, dass es mal rückwärts bergab geht. Kann ich auch verstehen. Aber wenn dieses Ungleichgewicht dann so stark wird, ich sage, okay, jetzt Moment mal, ich bin nicht die Therapeutin hier. Und am Ende des Tages sind wir verantwortlich dafür, dass wir hier performen. Nicht unabdingbar, wir sind keine Soldaten, die ihre Mission zu erfüllen haben, aber wir sind ein Team, das zusammenhalten sollte. Und da muss ich sagen, bin ich als Führungskraft dann schon an meine Grenzen gekommen, wie ich das wieder manövriere. Ich hatte das Gefühl durch dieses, dass ich das am Anfang sehr viel Raum, also ich ziehe jetzt einfach hier mal blank, ich hatte dann das Gefühl durch das, dass ich dem am Anfang sehr viel Raum gegeben habe und gesagt habe, hey, es ist fein, wir alle haben echt mal so Probleme. Und dann verstehe ich auch, dass du nicht kreativ sein kannst und hier einen Wahnsinns-Blogartikel runterreißen kannst. Dann mach was, wonach es für dich geht, was geht. Und dann schütteln wir uns ab, Krönchen richten und dann geht's wieder. Aber wir kamen schwer wieder so in den, jetzt geht's wieder, Flow. Wie hättet ihr, oder vielleicht habt ihr auch so Hosen runterlassen Momente, wo ihr sagt, da wart ihr tatsächlich überfordert. Und das, so ging es mir tatsächlich. Wie kriege ich das jetzt wieder eingefangen, ohne umzuschwenken in, hey, jetzt reiß dich mal zusammen, komm klar jetzt, warum bist du eigentlich hier?
Also ich glaube, grundsätzlich tun sich natürlich kleinere Unternehmen damit ungleich schwerer. Ja, ein großes Unternehmen, da kannst du sowas auch mal wegstecken und dafür sorgen. Aber als kleines Unternehmen musst du natürlich performen. Da kannst du dir das fast nicht erlauben. Ich glaube, ohne die angesprochene Kollegin zu kennen, wahrscheinlich würde der Kollegin ein Coach gut tun. Aber das sollte dann eher privates Initiative sein, sich darum zu kümmern. Und in dem Fall würde ich tatsächlich dir beipflichten, sowas ist schwierig. Ja? Kleines Unternehmen, da müsst ihr performen. Da kannst du auch nicht die Therapeutin werden. Ja, und ich glaube auch, dass Chef und Therapeut und Coach gleichzeitig ist eine schwierige Rolle. Aber ich denke, da ist wahrscheinlich die Mitarbeiterin nicht die richtige für dich. So hart das ist, glaube das. Und ich glaube, so wie sich das anhört, könnte da ein Thema dahinter liegen, was die Dame möglicherweise mal für sich selbst angehen sollte, um glücklicher zu sein.
Aber trotzdem steckst du natürlich. Was ich ganz schwierig finde, du steckst natürlich in der Situation, eigentlich, wenn es läuft, läuft es gut. Du hast eine persönliche Verpflichtung, davon abgesehen, dass man jetzt auf ganz als größeres Unternehmen Leute nicht einfach so, mal abgesehen von der moralischen Perspektive, die Leute nicht einfach vor die Tür setzen kann und sagen kann, okay, wenn ein Unternehmen mit einer gewissen Größe kann ich sagen, also Servus dann bye, weil sie war ja da. Ist ja nicht, und hat auch gearbeitet, aber halt, sag ich mal, um so auf 40% Level. Und das ist natürlich, wie du schon sagst, schwierig in einer etwas kleineren Abteilung, das übers Jahr hinweg mehrfach zu haben, über mehrere Wochen hinweg.
Du könntest der Dame ans Herz legen, sich doch mal um ihre Themen zu kümmern. Ja, wahrscheinlich wäre das richtig, aber das ist natürlich auch schwierig. Ja. Ja, aber das ist ein
heikles. Grenzüberschreitung ist da natürlich gleich ein schwieriges Thema, ja.
Genau. Ja, aber oft gibt es ja dann auch, sagen wir mal, ich kenne da jemanden, vielleicht hilft es ja mal, dem mal zu reden. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die Kollegin da happy war. Ja, aber wie gesagt, das ist jetzt sehr, sehr aus der Hüfte geschossen,
ohne
sie zu kennen.
Aber
jetzt wird es schwierig. Ne? Das ist die schwierige Grenze.
Das ist ganz praxisnah, wo man sagt, man geht jetzt von der Theorie, wir müssen Platz haben für individuelle Persönlichkeiten, wir müssen Platz haben für individuelle Päckchen, die wir zu tragen haben und gleichzeitig performen. Ich weiß nicht, Patrick, wie siehst du das? Ich meine, hast ja auch das Thema Mitarbeiter schon durch.
Ja, klar. Und ich beobachte es ja auch, ne? Sowohl mit meinen beiden Agenturen, die ich hatte, als auch dann bei kleinen bis großen Enterprise-Unternehmen, dass man da immer verschiedene Schicksale hat. Bei kleinen Unternehmen kannst du halt Leute auch sehr gut in ihre Führungsposition reinarbeiten und entwickeln. Bei Großunternehmen habe ich immer wieder beobachtet, dass die halt sozusagen einfach der Struktur wegen dann auf die Führungsposition gesetzt werden, ohne jemals eine Schulung erfahren zu haben. Und dann ist natürlich eine 50-50-Chance. Hast du dort jetzt einen Empathen oder eben nicht, der auch in der Lage ist, sowas zu lesen und zu spüren, weil du hast ja auch zwei Arten von Persönlichkeiten. Einen, die dann wirklich proaktiv die Gespräche suchen, das einfordern, wenn sie irgendwie Probleme haben. Andere, und das ist ja auch gar nicht schlimm, müssen halt geführt werden und auch genauso muss man proaktiv auf die zugehen. Und das macht es halt sehr schwierig. Und ich mochte das sehr gerne. Grüße gehen da raus an die Führungslehre von Frank Breckwold. Das war tatsächlich in meinem ersten Gründungsjahr auch so die erste Schulung, die ich gemacht habe über 2 Tage, wo ich halt so sehr viele Werte und Prinzipien für mich mitgenommen habe. Das war jetzt allerdings keine Coach-Ausbildung, sondern erstmal eine Führungsausbildung, wo man so ganz klare Leitlinien, Sätze mitbekommen hat, die mir sehr, sehr geholfen haben. Auch gerade, Alex, was du gerade Sarah auch so geraten hast, ne, oder ne, jetzt im Nachhinein, immer wer vor was, ne? Also nicht das Problem steht im Fokus, sondern erstmal die Person steht im Fokus. Und auch aber tatsächlich, ich kriege halt nur Hochleistung zurück, wenn ich auch entsprechend menschlich agiere und führe und kommuniziere. Ja. Was mich mir da sehr inspiriert hat, ich muss als Führungsposition auch sehr berechenbar sein und genauso nahbar. Und das merke ich halt auch oft, und das ist ja auch wieder so ein bisschen die Metapher zur Familie. Das kennt man auch, wenn man dann unberechenbar handelt, verstehen das die Kinder nicht und umgekehrt die Eltern auch nicht. Und schon kommt es zu diesen Kommunikationsproblemen. Und ich glaube, das ist ja eh das Zauberwort Kommunikation, ne? Und das schwingt halt immer mit.
Ja, hast du viele Themen angerissen. Metapher zur Familie fand ich gut. Weil da geht's ja los. Tatsächlich, ihr habt ja beide zwei kleine Kinder. Ich habe zwei große Kinder. Ich habe schon einige Fehler in der Erziehung meiner Töchter hinter mir. Aber da geht's ja tatsächlich los. Wie erziehe ich meine Kinder, damit sie irgendwann in der Welt solide dastehen und vielleicht nicht die Probleme mit in den Beruf hineinnehmen müssen? Ja, riesen, riesen Thema. Und noch ein Thema, was du auch gerade angesprochen hattest, Patrick. Ich meine, du schaffst ja mit diesem empathischen Umfeld letztendlich ein Arbeitsklima, wo es den Leuten dann auch schwerer fällt, dich
Richtig.
vielleicht zu verlassen als Arbeitgeber. Ja, und damit kannst du die Mitarbeiter an dich binden und wieder für deinen Erfolg sorgen. Ja, also das sind ganz, ganz riesen Riesenfeld an
Total
Themen.
spannendes
Spannendes
Thema, ne?
Thema.
Und ich glaube, man darf sich nicht darauf verlassen, ach, ich bin eine intuitive Führungspersönlichkeit, sondern man braucht einfach die Reflexion von außen. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Und was ich da auch für mich mitgenommen habe, ist ja eh auch immer lernen loszulassen, sich, ne, froh zu sein, dass ich Teams aufbauen kann, Ressourcen verteilen kann. Und vor allen Dingen auch ganz wichtig, was ich sehr inspirierend fand, und ich glaube, das kennen wir auch von unseren Kindern, nur durch Neins kann man sich weiterentwickeln, weil wenn man nur Ja-Sagerin um sich herum hat, bleibt alles, wie es ist. Aber gerade Leute, die einen inspirieren, neue Wege aufzeigen, ist es, glaube ich, dann halt auch wieder, und das ist dann, glaube ich, auch wieder so die Inspiration der neuen Generation, neue Dinge zuzulassen und nicht auf alten zu verharren. Also ich glaube, Alex, damit wirst du auf jeden Fall sehr, sehr viel konfrontiert werden. Das haben wir halt immer schon so gemacht.
Absolut. Aber ich meine, das ist, glaube ich, diese Offenheit ist, glaube ich, wahrscheinlich auch im Management und in der Führung extrem wichtig. Ja. Und gerade wenn du mit verschiedenen Generationen arbeitest, ja, weil ja jede Generation eigene Themen mit sich bringt, andere Einstellungen. Das heißt, dir bleibt gar nichts anderes übrig, als offen zu sein. Und unsere Kinder lernen uns das, ja. Und tatsächlich mit einer 21-jährigen und einer 18-jährigen Tochter
Oh
lerne ich
ja.
das jeden Tag. Ja, so geht's auch. Toll.
Ich finde es sehr wichtig, dass man sich auch anschaut, Patrick, du hattest das schon kurz angesprochen, wer wird denn eigentlich Führungskraft?
Ja.
Und jetzt gibt es ja im Prinzip zwei unterschiedliche Modelle. Das ist einmal die fachliche Führung und die disziplinarische Führung. Und das ist häufig dann in Personalunion, also derjenige, der, jetzt gehe ich mal von Content Marketing aus, der fürs Content Marketing verantwortlich ist, ist auch für die Mitarbeitenden komplett verantwortlich im Sinne von Karriereentwicklung über Urlaubstage-Regelung und so weiter. Alex, was hast du so für Erfahrungen gemacht, das zu trennen? Dass man sagt, man entwickelt einfach fachlich, wenn wir jetzt beim klassischen ITler sind, dem Klischee-ITler, der vielleicht fachlich großartig ist, aber vielleicht nicht der kommunikativste und nach außen gewandte, empathischste Mensch. Was hältst du davon, das zu trennen, zu sagen, ich gebe dem einen die Fachverantwortung, die fachliche Führungsverantwortung und dem anderen die für die Mitarbeiter?
Ja, klar, wichtiges Thema, super Frage. Ich glaube, wie du sagst, es ist nicht jeder geboren, Menschen zu führen und hat auch keine Lust darauf, ja, unbedingt. Deswegen bin ich eigentlich schon Freund, das zu trennen, wenn das die Größe des Unternehmens zulässt. Ja, also je größer du wirst als Unternehmen, desto eher kannst du dir das dann auch erlauben. Wieder, wenn du ein kleines Unternehmen bist mit zwei, drei Leuten, wird das dann entsprechend schwieriger. Aber grundsätzlich, glaube ich, hast du eher die Product Guys oder eben die People Guys. Ja, die in Personalunion zu finden, wird dann deutlich schwieriger. Deswegen denke ich, dass es getrennt werden sollte und dass beides aber gleichermaßen auch gewertschätzt gehört. Ja, also sowohl der People-Mensch als auch der Produktmensch. Weil ich ja bei vielen, das hatte ich ganz oft in Mitarbeitergesprächen, ja, ich will jetzt ein Team führen. Da sage ich, ja, wieso denn? Ja, das gehört doch
Genau.
jetzt so dazu. Ja, weiß ich nicht unbedingt. Fühlst du dich denn danach? Ja, weiß ich nicht, ich will es mal probieren. Ja, und dann, wie gesagt, das ist immer so dieser Gedanke, wenn ich Führungskraft bin, bin ich mehr wert. Ja, aber so ist es ja einfach nicht. Ja, aber ich glaube, das in dem Bewusstsein der Leute reinzubringen, dass beides
Absolut.
gleichermaßen wertvoll ist.
Ja,
Und die
auch
Leute
Stichwort
dann
wieder
merken,
Reflexion. Ich hatte letztens wieder ein schönes Stammtischgespräch. Grüße gehen raus an dich. Und zwar war es genau da dieses Schicksal. Also gar nicht. Also er wurde sozusagen rekrutiert auf diese Führungsposition, hat sich dann aber sehr verloren gefühlt oder er hat sich einfach vermisst, am Produkt zu arbeiten.
na
Und dann
klar.
hat er halt wieder das Gespräch gesucht und ist tatsächlich wieder rausgegangen aus der Führungsposition, aber im Unternehmen geblieben, sitzt jetzt aber direkt wieder nah am Produkt dran.
Ich glaube, das muss auch erlaubt sein, ja, dass man auch mal falsche Entscheidungen, also dass man mal Sachen probiert, Thema Offenheit, und dann aber sich selbst vielleicht auch eingesteht, das
Ja,
ist nicht das Richtige für mich.
Ja,
Ja, ich glaube,
ich
das
finde
ist
das sehr, sehr
total
wichtig.
wichtig.
Also ich war Führungskraft und habe die Abteilung aufgebaut und bei mir war das genau der Punkt. Da hat man mich gefragt, traue ich mir das zu, will ich das machen? Absolut. Habe ich es gut gemacht? Ich glaube, es war auf jeden Fall schon ganz okay. Also das Team, es hat auch noch bestanden, als ich gegangen bin. Also das, da war kein hoher Wechsel. Will ich es nochmal? Auf gar keinen Fall. Heute. Frag mich das in 5 Jahren nochmal, aber heute
Klar.
auf gar keinen Fall. Und da wären wir wieder beim Kinderthema. Mir war es auch zu viel Kindergarten. Mir war es tatsächlich zu viel, mich immer individuell auf die Befindlichkeiten einzustellen. Ich war sehr, sehr investiert, war sehr, sehr investiert, habe immer geschaut, wo sind die Stärken der einzelnen Mitarbeitenden, wie können wir Verantwortlichkeiten umstrukturieren, weil mir immer wichtig war, dass man gerne in die Arbeit geht, weil meine Philosophie ist, wenn ich gerne gehe, bringe ich gute Leistung. Wenn ich in der Früh schon keinen Bock habe, dann kann ich nicht performen, dann bin ich blockiert. Aber diese Anspruchshaltung an mich selbst, zu sagen, ich möchte, dass die Leute gerne in die Arbeit gehen, auch wenn es manchmal kacke ist, weil ich habe einen kompletten Relaunch mitgemacht. Jeder, der schon mal einen Relaunch mitgemacht hat, weiß, dass da gehst du nicht jeden Tag gerne in die Arbeit. Und das war für mich auf persönlicher Ebene so fordernd, dass ich sage, vorerst nicht mehr, danke. Also ich bin ganz bewusst aktuell als Single unterwegs, beruflich, ganz bewusst, weil ich da im Moment einfach überhaupt keinen Bock drauf habe.
Aber spannend, Alex, wenn wir das jetzt hören, ist ja jetzt sozusagen dein Produkt auch wieder Unternehmen so zu positionieren, dass es halt Spaß bringt, ne? Also Sarah ist jetzt eigentlich ja deine Zielgruppe, solche Menschen wieder zu bewegen. Hey, wir haben hier Grundlagen geschaffen, wir bieten dir eine entsprechende ja, Tandem oder Sparring, weil diese Familienmetapher geht mir nicht aus dem Kopf, Alex. Letztendlich brauchst du ja dann so eine Art, ja, Mentoring oder sogar Patenschaften, oder im Unternehmen, dass ich auch so Vertrauenspersonen habe, ne, um überhaupt diese Kommunikation zu gewährleisten.
Richtig, also ich würde auch Spaß, jein, ja. Also ich meine, das geht ja immer um Unternehmen und um beruflichen Erfolg. Ja. Ich glaube, wichtiger ist A, dass du die richtigen Leute auf die richtigen Positionen setzt. Ja. Also dass du auch sagen kannst, wenn man, das wird mir jetzt zu viel mit der Führungskraft oder mit der Führungsrolle, ich möchte gerne was anderes machen. Das heißt also die richtigen Leute auf die richtigen Positionen und die richtige Kommunikation. Ja, also wo auch erlaubt ist, mal Themen kritisch anzusprechen, ohne dass man darauf empfindlich reagiert, wo man einfach auch mit positiver Kritik oder mit konstruktiver Kritik aufeinander zugeht in jede Richtung. Also ich war auch immer, was mich angeht, als Führungskraft immer offen für Kritik, habe das immer versucht, nicht persönlich zu nehmen. Also versucht, weil es fällt natürlich jedem nicht immer unbedingt einfach. Aber ich glaube, das sind die wichtigen Pfeiler, die richtigen Leute auf die richtigen Positionen und die richtige Kommunikation und der richtige Umgang mit entsprechender
Da würde
Kritik
es mich
auch.
auch interessieren, Patrick, du bist ja auch von Verantwortung für Mitarbeitende jetzt auch bewusste Entscheidung in die Situation zu gehen, zu sagen, ich mache das jetzt mal für eine Zeit lang zumindest alleine. Wie stehst du zu dem Gedanken, ich baue wieder ein Team auf, ich will wieder Verantwortung für die Entwicklung von Menschen und Karrieren? Das spielt ja mal zusammen.
Oh, das ist eine gemeine Frage. Lustigerweise hatte ich genau den Dialog vorgestern auf dem Spielplatz. was mich dazu bewegen würde, diesen Schritt wieder zu gehen, weil genau da triggerst du mich im Positiven, weil es mich unglaublich erfüllt und glücklich gemacht hat, Menschen zu begleiten und Karrieren aufzubauen. Deswegen habe ich auch ein Traineeship entwickelt gehabt und die Leute sitzen jetzt halt in großen Unternehmen und ich durfte sie halt dahin begleiten. Das ist natürlich unglaublich toll und auch sehr erfüllend. Auf der anderen Seite, habe ich jetzt halt die Möglichkeit, mich selber zu entwickeln und mir Geschäftsmodelle zu entwickeln, wo ich halt auch ein passives Einkommen entwickle zum Beispiel. Das ist auch sehr charmant. Ich sehe dann eher diese Kompensation tatsächlich durch unsere Trainings mit der 120 Watt, dass ich da für kurze Zeit Leute führen, ausbilden, entwickeln kann. Und da schaffe ich dann so die Analogie zu meiner damaligen Arbeit. Und das wird mir auch als Feedback gespiegelt. Und das finde ich tatsächlich sehr erfüllend. Das heißt, das mindert den Drang, dort wieder hinzugehen. Aber wenn ich mein E-Mail-Postfach angucke, sehe ich, okay, so ein Team wäre nicht schlecht. Und von daher ist es auf jeden Fall ein Spagat. Ne? Ich will nicht ausschließen, dass ich auch mal wieder Lust habe auf eine Interimstätigkeit zum Beispiel, um für gewisse temporäre Segmente da zu sein und zu schauen, wie kann man Unternehmen da spannend begleiten. Das finde ich ein super spannendes Modell. Wenn es nicht sogar, Stichwort Agilität, neue Honorarmodelle, immer mehr darauf hinauslaufen wird, agile Teams sogar noch so zu denken, dass es interimsagile Teams sind, finde ich auch sehr spannend, ne? Um Unternehmen weiterzuentwickeln.
Sehe ich auch so. Und ich glaube, was total wichtig ist, man muss ja nicht jetzt schon die Entscheidung für die nächsten 5 Jahre treffen. Und was du sagst, wichtig ist ja, mit sich im Dialog zu bleiben. Und das machst du ja total extrem, indem du sagst, okay, ich check's und ja mal, die E-Mail-Postfach läuft über oder ich merke den Kontakt in den Trainings, in den Seminaren ist gut. Einfach dranbleiben und schauen, wohin möchte ich mich denn entwickeln. Ja. Ja, also ich mache das ja persönlich auch so. Wie gesagt, ich bin vor 2 Jahren da raus bei Criteo. Gebe wie ihr beiden ja auch Trainings oder Seminare bei der 121 Watt und schau, was da kommt. Ich finde das Thema Interim ein total spannendes, ja, und ich glaube total wichtiges. Ja, aber wie gesagt, ich würde mir jetzt nicht erlauben, eine Entscheidung für die nächsten 10 Jahre zu treffen.
Wenn wir jetzt in die Zukunft schauen, also wir sprechen jetzt mal hypothetisch. Wie, Alex, sieht für dich von den Persönlichkeiten her so ein perfektes Team aus? Wenn man, du hörst jetzt, oder du bist bei Wünsch dir was und du darfst dir für deine Marketingabteilung Persönlichkeiten zusammenstellen. Also was funktioniert deiner Erfahrung nach gut miteinander? Welche Typen braucht man unbedingt? Und wie, du bist eher alle vom gleichen Schlag, alle ganz unterschiedlich. Was ist so deine Erfahrung, wenn du Wünsch dir was spielen darfst?
Ja, auch eine gute Frage. Ich glaube, nur so die absoluten Highflyer im Team zu haben, die super ambitioniert, ehrgeizig sind, nächsten Schritt am liebsten gestern schon gemacht zu haben und nicht lange warten, teilweise auch mit einer etwas Selbstüberschätzung einhergehend. Ich glaube, das ist gut, die im Team zu haben, ja, die Motivation, die Ehrgeizigen. Ich glaube aber, du brauchst auch die wirklich die soliden Arbeiter. Ja, also ich glaube, die Arbeit wegmachen, auf die du dich verlassen kannst, wo du auch weißt, okay, der bleibt jetzt mal 2, 3, 4 Jahre bei mir. Da brauche ich nicht permanent Angst zu haben, dass der irgendwie den nächsten Karriereschritt außerhalb meines Teams irgendwo anders treffen will. Also das mal so als Rahmenbedingung. Und dann, was ich vorher gesagt habe, ich glaube, dann ist es weniger eine Typfrage, sondern es ist tatsächlich mehr eine Frage, wie können wir miteinander kommunizieren? Wie offen bin ich den anderen gegenüber? Bin ich neugierig? Will ich das Unternehmen vorantreiben? Bin ich in der Lage, mich kritisch mit Themen auseinanderzusetzen? Auch das, was wir den Status quo immer wieder in Frage zu stellen, ist ja auch wichtig und nicht quasi das Gleiche zu machen, was ich schon die letzten 10 Jahre gemacht habe. Also das wäre mehr so von der Persönlichkeit und das erste eher so vom Thema Ambition.
Mich würde zum Abschluss noch eine Frage interessieren und an euch beide. Ich lasse den Patrick zuerst, der muss jetzt spontaner sein. Alex, du darfst da noch ein bisschen drüber nachdenken. Und zwar, wenn jemand sich jetzt gerade im Aufbau eines Teams befindet und vielleicht hat er schon so 2, 3 Leute und es ist klar, die Abteilung muss größer werden. Welche Tipps, Patrick, gibst du demjenigen, wenn er dich fragt, wie gesagt, Stammtischrunde, wenn er dich fragt, so was, wo soll ich mich hinorientieren? Vielleicht auch Literatur oder Philosophien, Theorien. Was würdest du sagen, hier findest du was, wo du weiterkommst?
Patrick? Also tatsächlich, es gibt auch ein Buch dazu, Hochleistung und Menschlichkeit, kann ich da wirklich sehr empfehlen, dass man auch die jeweiligen Talente des bisherigen Teams genau herausarbeitet, um zu schauen, welche Lücken gilt es noch entsprechend zu füllen. Und natürlich, was sind auch wieder Stichwort, ne? Planung, die Perspektiven der Teammitglieder da draußen, das ist ja genauso spannend. Aber ich würde halt erstmal mich auf jeden Fall coachen lassen, was das Thema Führung angeht und dann halt auch wirklich nach dem Prinzip, wie kann ich entsprechend bestmöglich ein Team aufbauen, das harmoniert und aufeinander aufbaut mit den jeweiligen Talenten. Und das Thema, was halt bei mir mitschwingt, ich würde gerade in dieser Aufbauphase das Thema Homeoffice sehr stark zurückfahren, auch wenn ich damit Talente verliere, aber das sehe ich so als größte Herausforderung, diese dezentrale Struktur, auch gerade im Bereich des Teamaufbaus. Andere spiegeln mir bei Stammtischen, du Patrick, das geht wunderbar, da bin ich dann doch wieder wahrscheinlich der Boomer. Ich sehe es einfach nicht und mir wird auch gespiegelt, dass gerade dieser Austausch auf dem Flur, wo nochmal wirklich wichtige Dinge oder auch Privatdinge besprochen gehen, einfach verloren gehen. Und deswegen, die Mischung macht's. Am Anfang des Teamaufbaus gerne mehr vor Ort zentral zusammenzuarbeiten, um perspektivisch dann umso besser dezentral zusammenarbeiten zu können. Das wären so meine Wünsche dafür.
Und bei dir, Alex?
Ich arbeite ja mit vielen Startups zusammen, weil mir das Thema immer noch sehr, sehr nahe liegt. Und die Gründer und die Teams, die mich am meisten beeindrucken, sind die, die vor allen Dingen ganz am Anfang eine gewisse Hartnäckigkeit haben. Ja? Also die Amerikaner sagen immer so schön Resilienz. Ja? Also die wirklich sich nicht so leicht ins Boxhorn jagen lassen. Weil du natürlich gerade am Anfang, wenn du Teams aufbaust, mit mit viel Gegenwind zu rechnen hast. Und da brauchst du Leute, die dagegen anhalten können, die nicht sagen, okay, bei der ersten Böe, das lassen wir lieber. Ja, also die wirklich dann auch dann kreativ genug sind, zu sagen, okay, jetzt kommt der Wind, wo orientieren wir uns um, was machen wir anders? Also das wäre zweiter Punkt. Ich sehe es auch wieder, Patrick, Homeoffice finde ich dann in der Phase auch schwierig. Ja, du musst zusammensitzen, kreativ sein, neue Ideen haben. Das wäre für mich also gerade am Anfang eines Teams auch.
Ach, doch so extrem tatsächlich. Okay, verstanden.
Gerade bei jungen Teams, also wenn du erfolgreich sein willst, dann kannst du dir da meiner Meinung nach am Anfang, es kommt dann irgendwann vielleicht, je besser du dich kennst, dich aufeinander eingestellt hast, weißt, was du vom anderen zu erwarten hast, wenn das einigermaßen im sicheren Fahrwasser läuft. Aber ich glaube, ganz am Anfang ist es schwierig.
Also wenn ich so einen Tipp mitgeben müsste, dann wäre das, dass ich habe die beste Erfahrung damit gemacht, die Leute immer ein bisschen sich Zeit zu nehmen, die Leute abzuholen. Also warum machen wir das? Was ist das Ziel, das wir verfolgen damit? Was kann dein Beitrag sein? Warum wird es vielleicht jetzt erstmal unbequem, bevor es bequemer wird? Also nicht Aufgaben verteilen, sondern tatsächlich die Leute vollumfänglich abzuholen, auch den Leuten Informationen zu geben, die sie vielleicht für die Durchführung dieses einen Projektes jetzt gar nicht bräuchten, aber der große Zusammenhang, weil je mehr du die Menschen mit ins Boot nimmst, umso investierter sind die dann auch am Ende und verstehen dann auch mal, wenn es mal so ein bisschen steiniger wird, wenn ich jetzt an das Thema Relaunch denke, wenn man da genau kommuniziert, was ist warum jetzt wichtig, dann hast du auch nicht das Thema, das ist meine Erfahrung, dass wenn es mal eng wird und man braucht die Leute dann, dass die sich umdrehen und sagen, ich bleib heute nicht länger, sondern dass die von selber sagen, du, ich merke es, du hast Stress, kann ich bleiben, kann ich dir helfen. Das ist so die Erfahrung, die ich gemacht habe, dass Leute unfassbar bereit sind, mit dir im Team zu arbeiten, wenn du sie behandelst wie ein Teammitglied und nicht behandelst wie einen angestellten Mitarbeitenden, sondern zu sagen, hey, wir sitzen hier zusammen, und ich brauche dich genauso wie du mich und wir können gemeinsam Gutes schaffen, wenn wir es gemeinsam machen. Und das ist so das, was ich bei mir im Team sehr, sehr oft gemacht habe und was sich tatsächlich auch ausgezahlt hat, sich die 15 Minuten mehr zu nehmen, um den Leuten wirklich zu erzählen, worum geht es eigentlich bei dem Ganzen, was wir hier vorhaben und warum machen wir das.
Ich muss gerade so schmunzeln. Den Anfang kann man eins zu eins übertragen, was du ja auch beim Content-Marketing rätst. Ne? Fokussiere erstmal das Ziel, wo willst du hin? Das ist schon sehr, sehr cool.
Das scheint meine Art zu denken zu sein.
Aber es ist ja genau richtig, ne? Wie man unabhängig auch sagt, kein Dokument ohne Ziel. Und die Vision, Mission hilft da ja ungemein. Ich habe ja immer zu meinen Gemeinzeiten auf irgendwelchen Afterworks, war immer dieser Dialog, hey, wer bist du, was machst du? Und haben die ja immer gesagt, ja, ich bin die und die und der und arbeite da und da. Dann habe ich immer zurückgefragt, warum denn? Also warum arbeitest du denn da? Also nicht, was macht ihr, sondern warum arbeitest du denn da? Und das war natürlich gemein, aber es war immer so dieses weirde Schweigen, weil darauf konnten die gar nicht reagieren. Und das Unternehmen muss es ja schaffen, dieses Warum auszufüllen.
Ja. So.
Und ich weiß nicht, also ich will jetzt keinen anstiften da draußen, aber beides ja OMR, führt doch mal diese Dialoge und wer kann wirklich voller Liebe mit diesem Warum antworten? Das fände ich mal sehr spannend.
Ja, ich wollte nur ganz kurz noch was zu deinem Kommentar sagen, den ich total wichtig finde. Das muss ich mir ab und zu da den Hut aufgezogen haben, das nicht immer richtig gemacht zu haben. Und da waren es meistens die Mädels, die mich darauf hingewiesen haben. Und deswegen einfach nochmal auch, wie wichtig auch Frauen in Führung sind, weil die Frauen eben dieses Empathische, erklär doch mal warum, ja, und überspring nicht die zwei Schritte und setz voraus, jeder weiß alles, sondern warum, ja, machst du das alles, ja.
Ich habe noch ganz kurze Abschlussfrage, lieber alleine führen oder im Duett? Kannst du da schon so ein Fazit ziehen, auch gerade so bei Startups, das sind ja auch dann oft Gründer, Duos oder Trios sogar.
Ich finde das gut. Also, dass du Sparringspartner hast, dass du auch mal Feedback hast, das ist sehr, sehr spannend. Wichtig.
Sarah, du hast gerade noch Luft geholt.
Ja, wir gehen jetzt raus hier.
Teil 2.
Ich bin unfassbar zufrieden mit dem, was wir hier performt haben oder abgeliefert haben. Ich finde, wir haben das Ganze, um mal so ein bisschen selber zu loben, tut ja gerade sonst keiner. Als Selbstständige muss man sich selber loben. Ich finde, wir haben das gut gemacht. Wenn du da draußen beim Zuhören sagst, ja, ich gebe der Sarah recht, die haben das wirklich gut gemacht, dann habe ich gute Nachrichten für dich, denn uns gibt es alle 14 Tage auf Spotify oder allen anderen Podcast-Streaming-Portalen und auch auf YouTube. Ihr könnt uns also auch beim Quatschen zugucken, wenn das mehr euer Ding ist. Ich schicke euch jetzt gleich noch zum Patrick rüber, bevor die allerletzten Worte dann dir gehören, lieber Alex. Die darfst du dir schon mal zurechtlegen. Ich sage vielen Dank und ich schicke euch zum Patrick.
Ich finde das Thema so unglaublich wichtig. Ne? Wir reden immer über die tollsten, schlauesten Online-Marketing-Hebel und auch mal solche Impulse zu setzen, weil letztendlich brauchen wir auch immer noch das menschliche Miteinander und nicht gegeneinander, um halt richtig gute Ergebnisse, Produkte nach draußen zu bringen. Und von daher freue ich mich sehr über diese Impulse, die jetzt von uns dreien kamen. Und Alex, vielen Dank für diesen tollen Impuls. Von daher, ich bin sehr gespannt, was deine Reise so mitbringen wird. Und vielleicht machen wir dann mal so nach einem Jahr, wo du dann noch weitere Schicksale kennengelernt hast, nochmal so ein kleines Recap. Und dann bist du natürlich zu jedem anderen Themen hier herzlich eingeladen. Von daher, ich bin wieder schlauer, ich bin inspiriert für die Woche. Ganz lieben Dank, Alex.
Ich mach's kurz. Es war ganz große Klasse. Toller Montagmorgen, hat mir richtig Spaß gemacht. Und ich hoffe, euch da draußen hat's auch Spaß gemacht.
Sagt Alexander Gößwein beim 121 Stunden Talk.